Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich hier am Talk im Turm, im Restaurant Uniturm der Universität Zürich. Schön haben Sie an diesem relativ warmen Januarabend den Weg hier hingefunden. Das Thema heute Abend heißt die Welt retten, nachhaltig anlegen und smart recyceln. Die Themen Klimawandel und Energiewende sind in aller Munde, werden heftig diskutiert. Heute Abend möchten wir Ideen besprechen mit unseren beiden Gästen, die zu einer nachhaltigen und lebenswerten Zukunft beitragen. Ich begrüße dazu eben einerseits Lorenz Hilti, gleich neben mir. Er ist Professor für Informatik und Nachhaltigkeitsforschung an der UZH und an der EMPA und Nachhaltigkeitsdelegierter der Universität Zürich. Die Digitalisierung könnte einen wichtigen Beitrag zu einer nachhaltigen Gesellschaft leisten, sagt Lorenz Hilti. Sie tut es aber noch nicht. Weshalb, wird er uns erklären. Zum anderen heiße ich willkommen Falko Petzold. Er ist Ökonom und leitet das neue Center for Sustainable Finance and Private Wealth an der UZH. Nachhaltige Investitionen sind der Schlüssel zum Lösen ökologischer Probleme, sagt er. Falko Petzold möchte superreiche Menschen dazu bringen, ihr Geld grün anzulegen. Wie er das schafft, wird er uns sagen. Das Gespräch wird von Thomas Kuhl und mir, Roger Nickel, moderiert. Wir sind die Redaktoren des UZH-Magazins, das weitere Ideen, eine ganze Straße von Ideen für eine nachhaltige Zukunft in der aktuellen Ausgabe präsentiert.
Ja, vielen Dank, Roger. Ich möchte darauf hinweisen, es sind, glaube ich, einzelne Leute, die da hinten noch sitzen, sind hier vorne noch Plätze. Es ist zwar ein bisschen eng, aber wenn noch jemand hier nach vorne kommen will, dann gerne. Ja, Herr Hilti, wir haben gehört, Sie sind der Nachhaltigkeitsverantwortliche der Universität Zürich, sind sozusagen wie der Nachhaltigkeitspapst unserer Institution. Jetzt zum Einstieg möchten wir wissen, was tun Sie selber denn für die Nachhaltigkeit?
Also persönlich, ich habe vor nunmehr dreieinhalb Jahren beschlossen, nicht mehr zu fliegen. Das geht erstaunlich gut. Ich schätze mehr jetzt den Nahraum, den man mit der Bahn erreichen kann. Ich bin mehr auch nur virtuell auf Vorträgen oder auf Konferenzen, der Videokonferenz. Und ich versuche wesentlich weniger Fleisch zu essen. Ich hatte nie ein Auto. Aber ich sage nicht, dass man durch individuelles Verhalten die Probleme grundsätzlich lösen kann. Ich sage auch nicht, dass ich dadurch jetzt ein gutes Gewissen habe. Es gibt genügend andere Gründe, immer noch ein schlechtes Gewissen zu haben. Aber es ist mehr, als Wissenschaftler muss man sozusagen sich nicht selbst, also man muss sich selbst zuhören. Ja? Also wenn wir jetzt sagen, ja, wir haben ein Klimaproblem, ja, selber ändern wir nichts an unserem Verhalten, dann sind wir nicht glaubwürdig. Und das ist ein Problem. Das ist wie wenn jemand sagt, das Haus brennt, ihr müsst löschen oder ihr müsst euch in Sicherheit bringen und selber dabei ruhig sitzen bleibt, dann stimmt etwas nicht, dann glaubt man dem nicht.
Wie ist es denn bei Ihnen, Herr Petzold? Sie sind ja auch unterwegs, um eben vor allem auch Superreiche davon zu überzeugen, ihr Geld grün zu investieren. Für Ihre Glaubwürdigkeit müssen Sie auch sozusagen nachhaltig leben. Tun Sie das?
Ja, ich glaube, diese Frage ist ganz wichtig und hat aber auch zwei Dimensionen, wo es ganz wichtig ist, diese zwei Dimensionen auch sehr klar anzuschauen. Und das ist die eine Dimension natürlich des persönlichen Verhaltens im eigenen Alltag. Die zweite Dimension ist aber auch die Auswirkungen, die man haben kann durch seine Arbeit und auch durch seine prädestinierte Situation. Das erste, persönliches Leben. Ich persönlich lebe größtenteils vegan, so viel wie es geht. Gerade eben saßen wir oben im Meeting und es gab halt nur milchbasierte Dips etc. Warum vegan? Naja, wenn man sich die Fakten anguckt, da sind Sie mehr der Experte, ist es halt so, dass ja 85% der Agrarflächen genutzt werden, um Tiere zu halten oder Tiere zu füttern. Das ist auch ein extremer Methanverursacher, Fleisch, Milchprodukte etc. Also da ist ein wichtiger Hebel, wo man viel einsparen kann. Das setzt sich also auch um im persönlichen Leben. Aber ich glaube, was auch sehr wichtig ist, ist halt die zweite Dimension, halt ganz klar darüber nachzudenken, wie kann man eigentlich wirklich einen positiven Impact haben in der Welt. Und das ist jetzt nicht, ob ich jetzt kein Käse esse oder nicht, das ist, dass ich, der halt geboren ist, in einer reichen Nation eine Ausbildung haben kann, der einen Einfluss haben kann in der Welt, dass ich das auch wirklich so viel wie möglich wahrnehme. Und das mache ich durch meinen Job, durch meine Tätigkeit, indem ich mich halt versuche, genau da einzubringen, wo ich maximalen positiven Impact haben kann durch meine Arbeitskraft.
Fliegen Sie denn noch?
Natürlich fliege ich, wenn ich einen Impact haben kann. Das ist für mich ganz wichtig. Für mich sehr, sehr vermögende Leute einladen, um mit ihnen in San Francisco einen Workshop zu haben. Oder wir sind ja eigentlich ein Spin-off von der Harvard-Universität, wo wir jedes Jahr einen Kurs haben. Natürlich fliege ich dahin, wenn ich da maximalen Impact haben kann, um halt Leute, die noch mehr Impact haben können, auch entsprechend zu beeinflussen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich würde jetzt nicht sagen, nein, ich fliege da nicht hin und rede mit euch mehr deren über Nachhaltigkeit, weil ich persönlich nicht fliegen möchte. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dazu über die Verhältnismäßigkeit auch abzuwägen. Wie kann ich am meisten Impact haben?
Da muss man halt mal irgendwo hinfliegen, was er eben jetzt nicht mehr macht. Sie haben weniger Wirkung dadurch wahrscheinlich.
Ich glaube, die kritische Auseinandersetzung genau mit diesem Thema ist ganz wichtig. Und natürlich müssen wir auch eine Vorbildfunktion haben in unserem persönlichen Verhalten, das ist ganz wichtig. Und, ist, und was du ja letztlich machst, ist zu zeigen, dass es möglich ist. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
Wie sieht Sie denn, Sie sind ja schon lange im Geschäft, der Nachhaltigkeitsforschung. Wie sind Sie überhaupt dazu gekommen? Also Sie machen das ja schon über 20 Jahre. Was war damals die Motivation? Was ist sie heute?
Ich habe ursprünglich Informatik studiert. Und bei Informatik denkt man jetzt nicht sofort an Nachhaltigkeit. Nicht? Da gab es so diese zwei Schubladen. Es gab die Nerds, so die Technik-Freaks auf der einen Seite und die Ökos, die selber ihre Socken gestrickt haben auf der anderen Seite. Und dann, diese beiden Gruppen haben damals überhaupt nicht miteinander geredet. Das heißt, ich saß mit meiner Einstellung eigentlich zwischen allen Stühlen.
Ja,
ich saß zwischen den Stühlen. Ja, es ist so, ich war vom Bauch her ein Technikfreak und vom Kopf her ein Öko, nicht umgekehrt. Ja. Und das heißt, Technik hat mich immer fasziniert, aber ich habe schon immer darüber nachgedacht, kann man all diese endlichen Ressourcen auf diesem Planeten einfach so verpulvern? Ja, ich fand das immer falsch. Ich fand es auch falsch, dass wenn man einen Liter Benzin verbrennt, und das sagt uns die Schulchemie, dann entstehen mehr als 2 Kilogramm CO2. 2 Kilo, ja, pro Liter Benzin. Das lernt man eigentlich in der Schule, aber man ist sich dessen trotzdem nicht bewusst, wie viel das ist. Ja, 2 Kilo von einem unsichtbaren Gas kann man sich eben schwer vorstellen, aber das ist wirklich ziemlich viel. Darum haben wir auch global wirklich die Macht, das Klima zu verändern, zu unserem eigenen Nachteil. Ja. Und das ist eine reine Kopfsache.
Mhm. Aber jetzt im Kopf Öko, oder einerseits Öko, andererseits Informatiker. Wie kann man das jetzt zusammenbringen? Was hat das miteinander zu tun? Und wie kann man das eine für das andere nutzen?
Also die Ausbreitung der Informatik, heute nennt man das jetzt Digitalisierung, ist sozusagen plötzlich in den Medien seit ein paar Jahren, hat eine unglaubliche Veränderungsmacht. Ja, das ist vielleicht im Moment die stärkste gesellschaftliche Veränderung, die wir erlebt haben in den letzten Jahrzehnten. Und ich finde, man müsste mehr darüber nachdenken, wie man diese Veränderungsmacht nutzen kann, um die Probleme zu lösen, die wir wirklich haben, die großen globalen Probleme. Und darüber denken wir in meiner Forschungsgruppe nach. Also was würde nachhaltige Digitalisierung bedeuten.
Mhm. Kommen wir gleich dazu. Ja,
kommen wir gleich
dazu. Genau, jetzt wäre noch bei Ihnen, Herr Petzold, Sie sind ja Ökonom, denkt man auch nicht zuerst an Nachhaltigkeit.
Und aber neulich schon, stimmt's?
Ja, seit ich mit Ihnen gesprochen habe, denke ich mir über ökonomische Nachhaltigkeit nach. Wie sind Sie dazu gekommen zum Nachhaltigkeitsthema?
Das ist übrigens immer eine ganz spannende Frage, jeden zu fragen, der in diesem Bereich unterwegs ist, weil die meisten Leute haben irgendwie einen gewissen Punkt gehabt in ihrem Leben, wo sie halt von dem Thema gehört haben und dann den Schalter umgelegt haben, um da auch wirklich aktiv dran zu arbeiten. Das ist auch eine spannende Frage. Bei mir war es ungefähr um das Jahr 2003. Ich war damals CEO-Assistent von Bosch, der Automobilzulieferer in China, und habe da Zulieferketten optimiert. Ich war dann der Business-Nerd, wie sagt man auf Deutsch, Nerd?
Ja, das verstehe ich mal.
Und habe halt dazu die Paketten optimiert für die Firma Bosch.
Wir haben hier immer gesagt, wir dürfen keine Fachbegriffe
mischen.
Das geht noch, oder? Das sonst weiß jemand, wie man Nerds mit guten deutschen Ausdruck findet.
Okay, also und wir haben da Zulieferketten optimiert, also wie kann diese Firma, diese Industriefirma ihre Zulieferketten optimieren, kürzere Lieferzeiten haben etc. Und dann habe ich die Nachhaltigkeitsleiterin von, ich glaube, KPMG getroffen, die sich darum kümmerte, zum Beispiel weniger Papier zu verbrauchen etc. innerhalb von dieser Firma KPMG. Und damals war dieses Thema Nachhaltigkeit oder CSR noch total neu. Aber bei mir hat das sozusagen damals Klick gemacht, dass ich dachte, das ist ja genau das Gleiche, wie was ich hier mache. Die Zulieferketten optimieren vom Industrieprozess, aber inklusive von auch sozialen Themen und Umweltthemen, die natürlich relevant sind, auch für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens, die aber vor allem zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich systematisch berücksichtigt wurden, in der Art und Weise, wie diese Firmen gemanagt wurden. Dass dieser Einbezug von Umwelt- und Sozialthemen, das war halt noch nicht der Standard. Und das fand ich extrem spannend und habe da für mich persönlich realisiert, das wird sicherlich der Standard werden. Es ist auch extrem wichtig, dass das so kommt. Und ich habe mich dann gefragt, wie ich das am meisten beschleunigen kann. Mit meiner natürlich ganz geringfügigen Arbeitskraft im großen Bilde. Aber habe dann halt angefangen zu schauen, was sind die größten Hebel, die vielleicht diesen Prozess beschleunigen können.
Also zur Nachhaltigkeit, nachhaltige Firmenpolitik.
Das war genau, das über verschiedenste Stationen letztlich jetzt bei dem Thema gelandet, bei dem ich jetzt bin.
Ja, genau. Und dann haben Sie 2017 hier an der Uni Zürich das CSB gegründet. Können Sie kurz sagen, wie es dazu kam?
Genau, also eben von China sozusagen, Optimierung von Zulieferketten, habe ich dann verschiedene andere Stationen durchlaufen, in der Suche nach dem größtmöglichen Hebel, um Nachhaltigkeit voranzubringen, vor allem in der Wirtschaft. Und ich war in der Unternehmensberatung, ich war in einer Regierungsposition, vor allem in Kanada damals beim Gesundheitsministerium. Ich habe eigentlich nie gefunden, dass ich tatsächlich den Hebel haben kann, den ich haben möchte. Bis dann ein Bekannter zu mir meinte, wir leben übrigens im Kapitalismus. Und Kapitalismus, bei Definition, ist es halt Kapital, was eigentlich das steuernde Element ist. Dass Investoren eigentlich bestimmen, welche Themen halt realisiert werden und welche nicht, wie sich Firmen verhalten etc., indem sie Aktionäre sind. Und dass ja übrigens nicht nur Kapital ein wichtiger Hebel ist im Kapitalismus, sondern dass auch Investoren ein extrem spannender Akteur eigentlich sind in unserer Gesellschaft, weil Investoren tatsächlich langfristig denken müssen, weil als Investor ist man bei Definition investiert in ein Unternehmen und muss das tun auf Basis seines Glaubens, was mit diesem Unternehmen in der Zukunft passieren wird. Und wenn dann dieses Unternehmen sich auf einmal entpuppt als extrem korrupt oder ihnen explodiert eine Ölplattform im Golf von Mexiko, wie das bei BP war, und man ist investiert in dem Moment, hat man ja ein Problem, weil dann halt das eigene Investment auf einmal weniger wert ist. Das heißt, Investoren haben eine ganz spannende Rolle in unserem System. Und deshalb bin ich dann nach Zürich gekommen, zur Bank Vontobel, und habe da Nachhaltigkeitsfonds mit aufgegleist und habe dabei gesehen, dass oft mir die Kundenberater in der Privatbank gesagt haben, spannende Sache, aber die vermögenden Kunden von der Privatbank interessieren sich nicht für Nachhaltigkeit. Und das fand ich ganz seltsam, weil immer wenn ich bei Kundenevents war und gesagt habe, ich bin der Nachhaltigkeitsanalyst, dann waren oft hochvermögende Familien sehr interessiert an dem Thema. Und irgendwo war da ein Knoten im System, dann habe ich zu dem Thema promoviert, auch an der Uni Zürich, war dann in Harvard und habe dann einen Kurs aufgegleist, direkt für die Ausbildung von eben hochvermögenden Familien. Und das hat sich halt sehr erfolgreich hervorgestellt und wir haben sehr viele von diesen Familien erreicht, die tatsächlich viel bewegen wollen und haben dann als Reaktion darauf eben diese Einheit hier in der Uni Zürich gegründet. In Zürich, weil die Uni Zürich sehr aktiv ist im Nachhaltigkeitsbereich, das Management ist auch sehr interessiert an diesem Thema nachhaltige Anlagen und Zürich ist ja auch tatsächlich im globalen Kontext eine sehr treibende doch Stadt im Bereich nachhaltige Anlagen.
Gut, kommen wir nachher auch darauf zurück.
Nehmen jetzt wieder den Faden auf, wo wir bei Digitalisierung und Ökologie stehen geblieben sind, nämlich ist dort der Punkt, dass Sie sagen, eben Lorenz Hilti, die Dinge, die haben sehr wohl was miteinander zu tun und Digitalisierung, die ja jetzt eben so im Schwang ist, wo so viel läuft, die hat eigentlich im Prinzip auch ganz ein großes Potenzial, die Gesellschaft nachhaltiger zu gestalten.
Wie denn? Ja, theoretisch schon.
Ja,
man muss halt differenzieren.
Was kann.
Also ich möchte mal ein bisschen, um zu zeigen, dass man differenzieren muss, ein bisschen das Thema Sharing Economy kurz einführen und danach komme ich auf das Recycling. Ist das okay?
Das ist gut.
Also ich habe eine Doktorandin namens Maria Puri, die beschäftigt sich mit dieser Frage Sharing Economy. Das kennen Sie im Prinzip. Alle, da geht es ja darum, dass man mit Online-Plattformen und Dinge teilen kann.
Airbnb, die wir jetzt sehen.
Genau, diese E-Scooter und so. Und grundsätzlich ist das ja eine
eine gute Idee, dass nicht jeder seinen E-Scooter kauft oder dass ich meine Wohnung, wenn ich sie selbst nicht benutze, weil ich verreist bin, dass andere die nutzen können. Also dieses Teilen ist ja grundsätzlich eine gute Idee. Das würde eigentlich Ressourcenbedarf verringern. Und das hat man früher nur mit Leuten gemacht, die man kannte. Heute, dank Online-Plattformen, gibt es Mechanismen, die das quasi hochskalieren auf Millionen Menschen. Also könnte theoretisch sogar noch wirkungsvoller werden. Und jetzt gibt es aber so Erscheinungen, wie bei Airbnb, man weiß es schon länger von Barcelona, neuerdings auch sogar in Interlaken, hat man das Problem, dass es Hausbesitzer gibt, die ganz viele Wohnungen nur noch Airbnb-mäßig vermieten.
Hotels.
Ja, genau, und dass dann die Einheimischen Mühe haben, bezahlbare Wohnungen zu finden und solche Sachen. Dass das vielleicht auch mehr Reisen auslöst, weil es billiger ist und so, das ist ja ein typischer Rebound-Effekt. Bei den E-Scootern ist es ja eben, weiß man auch, es ist nicht das Gleiche, ob ich nun meinen E-Scooter mit dem Nachbarn teile oder meine Bohrmaschine oder ob ganze Städte überflutet werden von Firmen mit so E-Scootern, die dann sehr, sehr kurzes Leben haben und das führt zu einer enormen Ressourcenverschwendung, selbst wenn die von mehreren Personen ein paar Mal genutzt werden. Also und dann gibt es dann wieder die Arbeitsbedingungen dieser Leute, dieser sogenannten Juicer, die herumfahren müssen, ja, um diese E-Scooter immer wieder einzusammeln. Das muss man auch noch mit einrechnen in die ganze Ökobilanz. Also man muss das also sehr differenziert anschauen. Aber es gibt eben auch Sharing-Modelle, die sind
unterschiedlich auch wirklich nachhaltig.
Es ist im Prinzip eine gute Idee, so umgesetzt, nicht wirklich nachhaltig. Und
die Frage ist, warum so viele gute Ideen immer den Weg nehmen, dass sie sich nachher selbst pervertieren.
Aber das ist die interessante Frage. Was wäre denn was Gutes? Was funktioniert denn eigentlich? Was für ein Sharing-Modell funktioniert? Also Airbnb ist gut, offenbar nicht ökologisch.
Ja, also mit Couchsurfing als Gegensatz zum Airbnb oder so, da könnte man eher...
Was ist Couchsurfing? Das ist ja mal Couch liegen und surfen. Oder?
Man kann da bei jemandem einfach als Gast übernachten sozusagen. Ja, okay. Es wird aber nicht finanziell abgerechnet.
Ja. Also die Frage ist halt, dann wird natürlich wieder nicht skaliert. Das ist also die Fragestellung immer. Ne? Was sind die guten Lösungen, die aber auch wirklich skalieren?
Das ist die große Frage.
Eskalieren heißt, die eine große Anzahl Menschen vernetzt.
Wie jetzt, wie viel Übernachtungen sind das? 10 Millionen pro Nacht. Ne?
Schließt sich das aus, eben Skalieren und Nachhaltigkeit? Gibt es da Beispiele, wo das funktioniert? Wo jetzt eben so ein Teilmodell funktioniert, auf eine dem, dass es viele Menschen zusammenbringt, das Teilen weit verbreitet und trotzdem nachhaltig ist?
Also ich glaube, es wird in dem Moment kritisch, wo jemand anfängt zu investieren in Ressourcen, nur dafür, dass sie geteilt werden. Also wenn das ist immer mein Thema Investition, nicht? Also wenn man jetzt in E-Scooters investiert oder in Wohnungen, die man als Airbnb
Business draus macht.
Im Prinzip. Ja, also Business und Gewinne machen ist nicht automatisch schlecht, aber entscheidend ist, wird jetzt extra investiert, nur damit man sich auf diese Weise vermarkten kann, dann hat man halt sehr viel Material und Energie, die man da reinsteckt, nur um im Grunde neue Nachfrage zu schaffen. Das ist dann ein typischer Rebound-Effekt, weil es natürlich billiger ist als konventionell. Also Airbnb ist eben billiger als Hotel. Ja? Und dadurch, dass es eben billiger ist, weil man dieses neue Geschäftsmodell gefunden hat, und die Investoren wollen auch Rendite, dann läuft das genau dann, wenn es mehr Nachfrage schafft, als vorher schon da war. Das heißt, man heizt im Grunde das Ganze an.
Das ist dieser Rebound-Effekt.
Genau. Können Sie
das schnell sagen, was das ist?
Also vom Rebound-Effekt spricht man, wenn man die Effizienz steigert von einem System, zum Beispiel die Energieeffizienz. Wir kennen das von unseren eigenen Computern über die Jahre. Jedes Modell ist eigentlich energieeffizienter, also gibt uns mehr Rechenoperationen pro Kilowattstunde als das Vorgängermodell. Das hat sich alle 19 Monate sogar verdoppelt. Das heißt, wir kriegen heute ungefähr 10 Billiarden Rechenoperationen pro Kilowattstunde. Ja, der erste Computer hat noch 1000 Rechenoperationen pro Kilowattstunde geliefert. Jetzt sind es 10 Billiarden nicht. Damit können wir eben Katzenvideos verschicken. Aber der Punkt ist, dass
Wir könnten heute eigentlich, wenn wir sozusagen das Gleiche machen würden mit unserem Computer wie vor 5 oder vor 10 Jahren, nicht, dann könnten wir mit einem sehr viel leichteren, kleineren Gerät leben, sehr viel weniger Material, sehr weniger. Aber die Ansprüche sind immer mitgewachsen. Das geht auch bei den Rechenzentren. Nicht? Das heißt, man hat immer diese Verdoppelung der Effizienz und dabei sind aber die Welle des Wachstums, die die Ansprüche im gleichen Ausmaß steigert oder sogar mehr, die ist immer schon da. Ist immer schon da. Also wir haben nie sozusagen eine Atempause, wo wir dank der Energie- und Materialeffizienz einmal weniger Energie oder Material tatsächlich verbrauchen würden. Ja? Das passiert gar nicht. Es ist immer schon gleichzeitig. Ja? Gleichzeitig sind die Ansprüche schon wieder so viel höher und die Nachfrage so viel höher, dass es nachher für die ganzen ökologischen Fragen wieder aufs selbe herauskommt oder meistens schlimmer wird.
Weshalb ist das so?
Das ist Ökonomie.
Mhm. Aber das klingt ja nach einem Teufelskreis, oder? Es geht einfach, das schraubt sich immer weiter hoch, immer mehr Leistung, aber immer höhere Ansprüche. Kann man da, gibt es einen Ausweg? Kommen wir da irgendwie raus aus dieser Spirale?
Ich denke, es ist etwas ziemlich Grundsätzliches. Ja, wir haben halt das Problem, dass wir die Kosten, die Warenkosten von vielem, was wir verbrauchen, nicht sehen. Also die Ressourcen, die zukünftigen Generationen fehlen und denen vielleicht sehr viel mehr wert sein werden, als sie uns heute wert sind, die sind nicht im Preis enthalten. Auch die Umweltschäden, die Ausbeutung von Menschen und so weiter, das ist halt nicht drin enthalten. Sonst würde sich das System anders regulieren. Aber so regulieren wir uns natürlich in Richtung einer, ich sag's mal, Illusion der unbegrenzten Expansion. Wir halten diese Illusion aufrecht, dass wir alles, was irgendwie erfolgreich ist, unbegrenzt expandieren können. Ich nenne es bewusst nicht Wachstum, weil Wachstum ist fast ein zu gutes Wort dafür.
Wo endet das dann? Also Sie haben ja hier noch eine schöne Darstellung mitgebracht. Da geht es um den Ressourcenverbrauch.
Jetzt muss ich das kurz zeigen.
Wir brauchen immer mehr. Wir verbrauchen immer mehr vor allem.
Es ist tatsächlich der Verbrauch an Material weltweit, ist selten ein Thema. Wir reden jetzt mehr um das, was hinten rauskommt, nämlich das CO2. Ich weiß, dass Sie das jetzt nicht genau sehen können. Das ist aber gut so. Es ist genau. Sie haben es genau erfasst. Es geht da um, wenn Sie es unscharf sehen, dann sehen Sie das Wesentliche daran, nämlich dass hier etwas exponentiell wächst. Das ist von 1900 bis knapp heute die Anzahl Tonnen, die wir pro Jahr als Menschheit aus der Erdkruste und aus den Ökosystemen an Material entnehmen. Also Biomasse wie Holz oder Tiere, aber auch das Erdöl, aber auch Kies und Sand und alle die Erze für die Metalle und so weiter, Stahl, alles ist da zusammengerechnet. Und das sehen Sie, dass das so nach dem Zweiten Weltkrieg so richtig angezogen hat, dieses Wachstum der Ressourcenextraktion. Und wir sind heute bei etwa 90 Milliarden Tonnen pro Jahr weltweit. Das heißt, es ist mehr als 10 Tonnen pro Mensch pro Jahr. Mhm. Und man kann das auch für reichere Länder jetzt noch anders, noch separat berechnen. Pro Schweizer sind es etwa 40 Tonnen pro Jahr. Und davon 2/3 importieren wir, weil wir haben ja selber gar nicht so viele Ressourcen.
Also jeder von uns verbraucht 40 Tonnen Rohstoffe, wie Erdöl, Erdgas, Holz.
Wasser ist nicht drin.
Ja. 40 Tonnen jeder von uns.
Ja. Und CO2 wahrscheinlich auch nicht drin.
Das CO2 kommt hinten raus. Ja, also das ist die fossilen Energieträger sind drin und die wandeln sich dann um in CO2, das quasi als gasförmiger Abfall in der Atmosphäre entsorgt wird.
Ja. Und du hast vorhin einen ganz wichtigen Punkt, glaube ich, erwähnt. Und zwar, das ist eigentlich ein regulatorisches Thema und das ist sicher auch viel drin. Ne? Ich meine, deine Frage war ursprünglich, kann die Wirtschaft dieses Problem lösen? Ich glaube, das Wichtige ist ja, Unternehmen, Investoren, Konsumenten bewegen sich immer im regulatorischen Rahmen. Und das Grundproblem ist hier einfach das, was du vorhin angesprochen hast, das nennt man die Externalisierung von intern stehenden Kosten. Also Unternehmen nutzen Rohstoffe, die einfach zu billig sind, zu günstig sind, CO2-Emissionen sind zu günstig, das muss halt eingepreist werden. Und dann kann auch entsprechend der Markt seinen Job machen. Und zwar ist es die Allokation von Kapital zu eben produktiven Unternehmensformen.
Und ich meine, die Frage ist, kann die Wirtschaft das bewerkstelligen? Ich meine, ich glaube, es sind zwei Dimensionen. Erstens, ich glaube ja, weil das System, in dem wir leben, hat ja extrem viel erreicht. Also Probleme wie bewegen ganz schnell von A nach B wurden gut gelöst, um sich schnell zu bewegen durch Automobilfirmen etc. Und ich glaube, das Zweite ist, wir haben ja eigentlich auch kein anderes Tool. Also wie soll es denn sonst geschehen? Ich glaube, es ist ganz wichtig zu akzeptieren, in dem Rahmen, den wir haben, das Wirtschaftssystem, das wir haben, auch den Kapitalismus, in diesem Rahmen müssen wir das Problem auch lösen. Ich glaube, wir können das auch, aber man muss halt sagen, im Rahmen. Und der Rahmen wird halt gesetzt durch Regulatoren. Und da gibt es halt Parteien, die sind da aktiver und es gibt Parteien, die sagen, den Klimawandel gibt es nicht. Und wollen entsprechend auch gar nicht über mögliche Preispunkte etc. für Ressourcen
sprechen. Aber was sagt der Ökonom? Was ist die Lösung? Es muss einfach teurer werden. Diese Ressourcen müssen teurer werden, müssen viel teurer werden, 10-mal teurer.
Na halt so teuer, dass sie die realen Kosten widerspiegeln.
Aber was sind denn wie wissen wir denn, was die realen Kosten sind? Das ist da irgendwie.
Also da gibt es relativ viel Forschung zu. Wir haben vielleicht mal vom IPCC gehört, IPCC Report. Mehrere tausend Seiten an Material wurden von tausenden Forschern, die sich mit Klimathemen auseinandersetzen, produziert. Und da stehen halt Preispunkte drin, zum Beispiel für Tonne CO2, die sicherlich mehr als 10 Franken oder 10 Euro ist, eher sich irgendwo zwischen 100 und 200 bewegen müsste etc. Und das Witzige ist ja, Leute wie Greta Thunberg sind Leute, die das einfach lesen und tatsächlich einfach zurückspiegeln an die Leute, die das mandatiert haben, die Parlamente. Letztlich sagt jemand wie Greta Thunberg nur zu Politikern, lest, was ihr mandatiert habt, da steht es drin. Und da steht drin, wir brauchen regulatorische Ansätze hier, wir müssen Preise setzen für Verbrauch von Ressourcen.
Also Politiker geben die Studien einen Auftrag, zahlen dafür, aber lehnen sie nachher nicht. Oder ziehen nicht die richtigen Schlüsse daraus.
Ja.
Sonst, wenn sie das tun würden, müssen sie sagen, es muss einfach alles viel teurer werden.
Naja, nicht alles, das ist ja der Witz. Sondern halt, der Markt muss reale Preise widerspiegeln. Und ich habe letztens mit einem Kollegen gestern gesprochen, der von Spin-off von der ETH ist. Die stellen halt also Chicken, also Hühnchen-Ersatz her aus Erbsen. Erbsenprotein, riesen Markt. Aber einfach das, was die benutzen, um halt ein Kilo Hühnchenersatz darzustellen, ist einfach Erbsenpulver etc. Das ist teurer als tatsächliches Hühnchenfleisch. Oder? Wie kann das sein? Hühner, die halt aufgezogen wurden, da werden Ressourcen reingepumpt ohne Ende. Das ist billiger als Erbsenprotein. Das kann nicht sein, das ist ein regulatorischer Fehler in dem Moment. Da werden einfach real entstehende Kosten nicht eingepreist.
Ja, das ist viel teurer, nach Berlin mit dem Zug zu fahren, als zu fliegen beispielsweise.
Genau, wie kann das sein? Die Deutsche Bahn zahlt Steuern auf Strom, Flugfirmen zahlen keine Steuern auf Kerosin. Die Grünen sagen das seit irgendwie 10 Jahren. Jetzt so langsam sickert das auch mal im Mainstream durch. Das kann doch nicht sein.
Die andere Frage ist natürlich, das Material, der Materialverbrauch steigt ständig an. Wie geht man punkto Recycling um, oder? Wie kommt man weg von der Wegwerfmentalität, eben auch dem einmaligen Verbrauch von Material hin eben zu einer Wiederverwertung von diesem Material? Ja.
Also ich denke, man braucht mehrere Dinge. Also zum einen stimme ich dazu, der regulatorische Rahmen. Und da wäre tatsächlich ein hoher CO2-Preis schon sehr wirkungsvoll, auch auf all die Materialthemen, weil Material muss man bewegen, das ist schwer. Und das heißt, dass es auch immer Energieaufwand, damit auch immer CO2 verursacht. Das würde also schon helfen, einen guten CO2-Preis zu haben. Das würde auf ganz, ganz vieles positiv sich auswirken, auch dass die Dinge nicht mehr so weit transportiert werden, weil das teurer wird. Das Zweite, was man bräuchte, ist... Und das ist auch etwas Regulatorisches. Das Dritte ist dann die Technik. Das Zweite ist auch regulatorisch, nämlich was man im Englischen Extended Producer Responsibility nennt. Das heißt, Leute, die zum Beispiel Firmen, die Geräte herstellen, die sollten nicht nur verantwortlich sein für das, was passiert bis zum Ladentisch. Und nachher sagen, geht mir nichts mehr an, ist zwar mein Logo drauf, aber egal, wo das später landet. Sondern es müsste schon auch eine Verantwortung da sein, mit dem Produkt auch nachdem es der Verbraucher nicht mehr haben will, umzugehen.
Ich hab dazu habe ich eine interessante, in der Zeit einen Vorschlag gelesen, dass man, wenn man Geräte kauft, eigentlich die Dienstleistung einkauft.
Ja.
Also zum Beispiel, wenn ich einen Kühlschrank kaufe, dann kaufe ich 2 Jahre kühlen
Und das heißt, wenn das die 2 Euro um sind, gebe ich das Gerät zurück und es ist
in der Verantwortung des Herstellers. In die Richtung müsste es eigentlich gehen, dass man viel mehr an Dienstleistungen denkt, als an das Eigentum an Geräten. Dieses Eigentum wird sowieso ausgehöhlt. Ich habe sowieso durch die ganzen Software-Updates eigentlich über immer weniger Dinge wirklich die Verfügungsgewalt, obwohl ich selber der Eigentümer bin. Das ist völlig abstrus. Ja? Also ich kaufe immer noch Dinge als mein Eigentum, übernehme die ganze Verantwortung dafür. Und wenn das aber ein softwaregesteuertes Ding ist, auch wenn es nur ein Kühlschrank ist, nicht unbedingt ein Computer, so, wenn das ein Gerät ist, was irgendwie am Netz hängt und es wird ja immer mehr, dann kriegt das ständig Software-Updates und ich weiß gar nicht, was mit dem Gerät mir passiert. Ich werde völlig entmündigt als Eigentümer. Dann müsste man dann konsequent den nächsten Schritt gehen und sagen, ich kaufe nur die Dienstleistung und die Verantwortung liegt ganz beim Produzenten. Aber bevor wir jetzt völlig davon wegkommen, das intelligente Recycling, als technische Vision wollte ich noch kurz erläutern. Wenn wir davon wegkommen wollen, von diesem riesigen Material, von dieser riesigen Materialentnahme aus der Natur, dann müssen wir Stoffe halt im Kreis führen, ne, also Kreislaufwirtschaft realisieren. Und dazu braucht es technisch gesehen eigentlich 2 Dinge. Ja? Erstens Intelligenz und zweitens Energie. Das mit der Energie ist ein Problem, da komme ich gleich dazu. Das mit der Intelligenz wird immer weniger ein Problem. Also damit meine ich, wir müssen, wenn wir Abfall recyceln wollen, müssen wir wissen, was ist es. Wir müssen Unterscheidungen treffen. Wir müssen viele Arten Kunststoff unterscheiden können. Wir müssen viele Legierungen unterscheiden können. Wir müssen erkennen, in welchem funktionalen oder hygienischen Zustand etwas ist. Also ob etwas Abfall ist oder noch etwas Wertvolles, hängt oft auch an der Information, die ich darüber habe. Und dieses Erkennen und Sortieren von Dingen, das ist etwas, was Maschinen heute viel besser können als Menschen. Das heißt, da hätten wir jetzt einmal eine gute Anwendung von künstlicher Intelligenz. Es gibt eine Firma in Finnland, die seit 15 Jahren Recycling-Roboter herstellt, für alles Mögliche, zum Beispiel für Bauschutt, ne, die mit einer Engelsgeduld und ohne Gefahr für Menschen können dann diese Roboter sozusagen ein abgebrochenes Haus sortieren in Gips, Kupfer, Eisen, Zement, Backstein und so weiter. Und das ist ganz wichtig, weil das ist ein großer Teil unserer Ressourcen, sie sind für den Bau. Und man muss die dann auch nicht mehr so weit transportieren, wenn man das Baumaterial recyceln kann. Und das gibt es aber auch für Hausmüll, das gibt es sogar für Nahrungsmittelabfälle, wo sortiert wird, kann man das noch zu Tierfutter oder so machen. Oder so. Also da gibt es erstaunliche Fortschritte. Das Problem ist nur, dass wir mit diesem Wiedergewinnen von Rohstoffen aus Abfall, dass wir da nicht umhin kommen, Energie dafür aufzuwenden. Und Energie wollen wir ja eigentlich gerade sparen, ja, wegen Klima und aus anderen Gründen. Das heißt, wir müssten jetzt diese ganze Kreislaufwirtschaft in Einklang bringen mit der Idee, dass wir aus erneuerbaren Quellen Energie gewinnen, hauptsächlich aus Wind und Sonne. Und dort haben wir ja bekanntlich das Problem, dass das sehr fluktuiert. Ja, wir haben Zeiten, wo wir dann zu viel Strom aus Sonne und Wind haben. Und es gibt dann Zeiten, wenn es dunkel ist und windstill, dann haben wir gar keinen Strom. Und deshalb gibt es ja diese vielen Anstrengungen, zum Beispiel in China, da hat ein ganzes Speicherkraftwerk gebaut auf Batteriebasis. Also Anstrengungen, Energie zu speichern. Weil das brauchen wir. Wir brauchen eigentlich Energiespeicher, wenn wir wirklich voll auf Erneuerbare setzen wollen. Und das ist mit Batterien wieder so ein Materialproblem. Ja, in diesem chinesischen Speicherkraftwerk, da stehen ganz viele Stahlschränke mit Batterien drin. Und wenn man das einmal umrechnet, dann ist pro Haushalt, der damit dann die Nacht überlebt, wenn die Sonne nicht scheint, pro Haushalt ist das ein ganzer Stahlschrank. Also man muss sich vorstellen, wie riesig dieses, wenn das jetzt 1 Million Stadt versorgen will, wie riesig dieses Kraftwerk sein muss. Und diese Batterien halten ja auch nicht ewig, nicht? Sie sind nach 1000 Zyklen oder so, sind die auch hin und muss man sie wieder auswechseln. Also man sollte etwas anderes tun, als Energie zu speichern.
Was tun wir denn?
Jetzt komme ich.
Es kommen immer neue Probleme dazu. Also
die Idee ist, dass wir jetzt die Recycling-Roboter nur dann beschäftigen, wenn wir ohnehin mehr Strom gerade haben aus erneuerbaren Quellen, als wir in dem Moment brauchen. Das heißt, wir speichern die Energie eben nicht als Energie, sondern wir speichern sie quasi als
als Material, als Sekundärrohstoff. Das heißt, immer wenn die Sonne bläst, der Wind bläst und die Sonne scheint, wird dann, dann wachen die Recycling-Roboter auf und erzeugen ein bisschen Sekundärrohstoff. Ja? Und den haben wir dann. Der geht nicht weg. Den haben wir dann, wenn wir dann wieder weniger Energie zur Verfügung haben. Und dann sparen wir wieder Energie, die wir brauchen würden, um das Äquivalent im Primärrohstoff zu gewinnen. Ja? Aus der Erdkruste oder woher auch immer. Und das heißt, wir können quasi durch diese Optionsenergie können wir das zusammenbringen, diesen Gedanken von Kreislaufwirtschaft und von erneuerbaren Energiequellen.
Also wir können energieeffizient recyceln, ohne viel neue Energie zu brauchen. Das können wir tun. Das wäre doch ein interessantes Objekt, um zu investieren. Sowas. Und Sie wollen ja Investoren dazu bringen, grün zu investieren. Was sagen Sie dazu? Wäre das interessant?
Ja, klar. Ich meine, ich glaube, was wichtig ist, nachhaltiges Business ist eigentlich immer good business. Also das Gegenwort von nachhaltig ist nicht nachhaltig. Und da ist so die Frage, wie lange dauert es, bis der Prozess zusammenbricht. Also bei Nachhaltigkeit geht es einfach nur darum, nicht doof zu sein, sage ich letztlich immer. Und halt, das ist natürlich auch abhängig von eben dem regulatorischen Umfeld, das es eben gibt. Aber letztlich geht es darum, einfach besser zu wirtschaften. Und warum soll ich halt entgegen allen Prinzipien der Natur eine Ressource irgendwo hinnehmen, nutzen wie ein Plastiklöffel zum Beispiel und dann halt einmal mit Joghurt essen und dann wegschmeißen. Das ist einfach doof, das macht keinen Sinn. Das wird auch in der Zukunft nicht so sein. Die Gesellschaft entwickelt sich davon weg in eine andere Richtung. Und als Investor ist das ja genau das Prinzip von Investieren. Verstehen, wo geht die Gesellschaft hin und entsprechend muss ich ja auch meine Gelder investieren.
Was haben Sie denn in den Investoren investieren? Wohin sollen Sie denn investieren? Sie beraten ja die Superreiche.
Also ganz wichtig, wir beraten nicht. Wir sind keine Berater, wir geben kein Investment-Advice. Wir sagen nicht, kauf diese Aktie oder diese. Dafür gibt es die Banken. Und unsere Funktion ist extrem wichtig als Uni-Einheit. Und wir sind auch sehr strategisch gegründet als eine Universitätseinheit, weil wir sind frei von Interessenskonflikten. Wir empfehlen keine Investments, wir verdienen daran nichts. Was wir machen, ist Forschung und Ausbildungsprogramme. Das kann eine Universität gut. Und das ist extrem wichtig für eben vermögende, hochvermögende Leute, weil denen wir ja letztlich immer jemand was verkaufen.
Aber Sie beraten ja die Super.
Wir beraten sie nicht. Wir machen Kurse, wo wir sagen, was ist nachhaltig? Genau. Schon viel besser, genau. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied, weil Interessenskonflikte sind ein riesen Grund, warum wir dieses Nachhaltigkeitsdesaster, in dem wir jetzt sind, stecken. Politiker, die kurzfristig gewählt werden wollen, die nicht der Bauernlobby auf die Füße treten wollen, um dann nicht irgendwie Traktoren in der Stadt umfahren zu haben, obwohl eine Policy wichtig wäre, oder? Banker, die halt kurzfristig Gewinn haben wollen und so weiter, dann entsprechende Produkte empfehlen. Also es ist ganz, ganz wichtig, Interessenskonflikte zu verstehen und da als Uni-Einheit haben wir eine sehr wichtige Funktion, indem wir keine Beratung machen, sondern Ausbildungsprogramme. Und was interessiert dich denn am meisten? Du kennst ja die Themen, die wir machen.
Dann interessiert, was versucht man denn den Superreichen da beizubringen?
Genau. Also, was ganz wichtig ist, einfach strategisch nachzudenken über Impact. Wie hat man eigentlich wirklich eine Auswirkung? Zum Beispiel, wenn man in der Situation ist, dass man viel Kapital hat. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Es gibt immer so ein Lachen und Raunen, wenn man über Reiche spricht. Wer von Ihnen hat, wir machen mal kurz ein Experiment. Wer hat denn hier im Raum mehr als 4.000 Franken zu investieren? 4.000 Franken. Okay. Das ist mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung hat. Okay? Wer hat mehr als 70.000 Franken inklusive Pensionsgelder etc.? Jeder.
Das inklusive Pensionskasse.
Ja, inklusive Pensionskasse. Wir gehören alle zu den 10 reichsten Prozent der Welt. Jetzt könnte man auch fragen, wer hat mehr als 700.000 inklusive, das geht dann hin und her mit Immobilien etc. Das sind noch sehr, sehr viele. Jeder siebte Schweizer ist Millionär. Damit ist man schon im reichsten Prozent der Weltbevölkerung. Also es ist sehr, sehr schnell, dass man, glaube ich, realisiert, dass, wenn ich schon mit 70.000 in den Top 10% bin, genau, das sind sehr, sehr wenig Leute, die eigentlich den Großteil des globalen Kapitals kontrollieren.
Was haben wir denn davon, außer dass es uns freut, dass wir auch zu den Reichen gehören?
Ja, wir können damit Impact haben. Das ist nicht, also erstmal, uns geht es nicht schlecht, wie halt einen ganz, ganz großen Teil der Bevölkerung. Wir leben in einer unglaublichen Bubble hier, vor allem in der Schweiz. Aber Leute, was ganz wichtig ist, ist zu realisieren, wir können unglaublich viele Auswirkungen haben in der Welt, in Kapitalismus, als die Menschen, die tatsächlich Kapital haben, das allokiert werden kann. Das ist natürlich noch viel mehr so für eben die Personen, die in Ultra-High-Net-Worth-Familien sind. So ist der technische Term für die Leute, mit denen wir arbeiten. Das sind Familien, die mehr als 50 Millionen zu investieren haben. Das sind immer noch ungefähr 200.000 Menschen auf der Welt, ungefähr 2.000 Milliardärsfamilien. Und das natürlich für die Leute, die meistens in dieser Situation auch geboren werden, wichtig ist es einfach zu verstehen, mit diesem Kapital kann dieses Individuum wahrscheinlich am meisten Impact in der Welt haben. Mehr als ich esse kein Fleisch mehr oder ich werde
viel etc. Jetzt wollen wir wissen, also zuerst vielleicht, wie die Reichen Impact haben und dann die wir.
Ja.
Und dann 70.000 Franken, was kann ich
haben? Also das unterscheidet sich nicht, weil wir sind ja alle reich, haben wir gerade etabliert, wir sind alle in den Top 10%, wahrscheinlich mehr. Und das ist eigentlich relativ simpel. Also durch Investieren kann man eigentlich zwei Sachen machen. Erstens, wir haben alle ein Aktienportfolio.
Ist langsamer?
Ja, genau. Ich muss mal drauf. Ich komme aus Berlin, das geht mal so schnell.
Investieren.
Es gibt zwei Sachen. Man kann halt in seinem Aktienportfolio nicht Aktien verkaufen von Kohlefirmen oder so weiter. Das hat eigentlich keinen Impact. Aber als Aktionär hat man Stimmrechte. Jeder Aktionär kann auf einer Jahresversammlung abstimmen. Und da sind auch Nachhaltigkeitsthemen oft da, über die abgestimmt wird. Und wenn man aktiv seine Stimmrechte wahrnimmt, hat das erstaunliche Auswirkungen. Zum Beispiel haben wir letztes Jahr gesehen, dass viele Ölfirmen neuerdings CO2-Reduktionsziele als Ziele von Top-Management aufgenommen haben. Das kam auf Druck von Aktionären, die tatsächlich dafür gestimmt haben. Es gibt auch dieses Beispiel von Nonnen in den USA, die Aktien gekauft haben von einem Waffenproduzenten, Sturm Ruger, und aufgezeigt haben, dass damit umzugehen, dass Waffen nicht so einfach gestohlen werden können, etc. Dafür gibt es Technologien, die sich auch lohnen für Investoren. Mit dieser Story haben diese Nonnen dazu gebracht, dass diese Waffenfirma jetzt sich damit auseinandersetzt, dass Waffen sicherer werden. Also es ist ganz wichtig, im Aktienportfolio gelistete Firmen kann man sehr viel Impact haben als Aktionär, indem man seine Stimmrechte wahrnimmt. Das muss man nicht selber machen. Es gibt Fonds, die das machen. Es gibt Service-Provider, die das machen. Die Banken können das anbieten, man macht das nicht selber. Aber das machen heutzutage ganz, ganz viele Investoren nicht. Und meiner Meinung nach ist das so der Broken Link, also das Problem vor allem im Kapitalismus, dass Investoren nicht ihre Stimmrechte wahrnehmen im Steuern von Unternehmen. Weil ExxonMobil gehört nicht dem CEO von ExxonMobil. ExxonMobil gehört den Aktionären. Das sind wir alle. Wir haben alle ExxonMobil Aktien im Portfolio, bei der Pensionskasse etc. Da muss man Stimmrechte wahrnehmen. Das ist ein Weg.
Ja, was heißt das konkret? Was sollen wir tun?
Ja, zum Beispiel das ist ganz simpel, da muss man auch gar nicht lachen. Gehen Sie zu Ihrer Bank, fragen Sie einen Advisor. Meine Dissertation etc. hat gezeigt, wahrscheinlich sagt der Advisor erstmal, Nachhaltigkeit gibt es nicht, geht nicht, sind nur Ausschlusskriterien. Das stimmt nicht. Man kann ganz einfach von einem Aktienfonds zum Beispiel, der nicht die Stimmrechte wahrnimmt, die Gelder umschichten in einen Aktienfonds, der die Stimmrechte wahrnimmt. Das machen auch die meisten Nachhaltigkeitsfonds, die sich so nennen. Es gibt noch andere Ansätze, die verfolgen. Meistens nehmen sie auch ihre Stimmrechte wahr. Das kann man tun. Banken können das zum Teil auch schon anbieten auf individuellen Portfolien. Zum Beispiel UBS bietet das an, einfach Stimmrechtswahrnehmung auf Aktien. Wenn man das nicht macht, dann soll man sich auch nicht ärgern, dass die Wirtschaft sich nicht nachhaltig orientiert. Die Wirtschaft, das sind wir auch als Investoren, die dann eben ihre Stimmrechte wahrnehmen oder nicht. Und einer Firma sagen, kümmert euch um CO2 oder nicht. Das Zweite, was man machen kann, ist halt Direktinvestments in eben Startups, in Unternehmen, die halt die Lösung entwickeln für viele Problematiken. Und das ist auch ganz wichtig und das ist auch ganz wichtig zu verstehen als Individuum. Also Pensionskassen, Kirchen etc. sind meistens sehr risikoaverse Investoren. Die geben nicht Geld für Startups, für die Entwicklung.
Das könnte doch nicht super reichen.
Oder? Das können die natürlich mehr machen als normale Investoren. Das ist ganz wichtig, das ist auch ein wichtiger Punkt in unserem Programm. Natürlich ist auch wichtig, darüber nachzudenken, was macht man mit seiner Philanthropie, Spendengelder. Unglaublich viel Geld geht in Tierheime, ganz wenig Geld geht in Industriefarming. Und was kann man dagegen machen? Oder wenn ich auch zum Beispiel im politischen Spektrum mich umschaue, ist ganz, ganz spannend, sich zu überlegen, warum sind wir eigentlich in diesem regulatorischen Problem bezüglich Klimawandel? Es liegt ganz viel daran, dass extrem reiche Familien, die etwas haben gegen CO2-Regulation, sich sehr aktiv im politischen Prozess einbringen. Und sehr viele sehr rechtsgerichtete Parteien, die tatsächlich viel tun gegen Regulationen, die eben Nachhaltigkeit vorantreibt, viele von diesen Parteien sind finanziert von sehr, sehr, sehr wenigen extrem reichen Familien. In den USA sind das die Koch-Brüder, viele, viele Dekaden gewesen, die jeweils individuell zu den 5 reichsten Personen der Welt gehören, die Milliarden in halt Lobbying-Efforts gesteckt haben, damit die Republikanische Partei auf einmal gegen Klimawandel ist. Das war nicht immer so. Das sind vor allem 2 Milliardäre, die das ja vorangetrieben haben. Das liegt an Fox News, was ja ein ganz wichtiger Kanal ist für Medien in den USA. Gehört einer Milliardärsfamilie, den Murdochs. oder? Und ich meine, Donald Trump und Sally natürlich auch.
Die haben ja auch in Australien großen Einfluss.
Extrem. Also das sind extrem reiche Familien, die was gegen Nachhaltigkeit haben, waren wahnsinnig effektiv darin, den politischen Prozess dahin zu bringen, wo er heute ist, der extrem hinten anhängt, hinter den Lösungen etc. Families, extrem reiche Familien, die sehr pro Nachhaltigkeit sind, zum Beispiel die Hoffmann-Familie, den unter anderem Roche gehört, die maßgeblich zur Gründung vom World Wildlife Fund beigetragen haben, sehr, sehr viel finanzieren in Konservation von Reservaten, von NGOs etc., bringen sich nicht an den politischen Prozess, weil sie es sehr unethisch finden. Zu Recht, aber die Lösung ist, das Resultat heutzutage ist, dass extrem reiche Familien den politischen Prozess extrem Richtung nicht nachhaltige Initiativen gedrückt haben, was auch gar nichts mehr mit rechts oder links zu tun hat, ist einfach nur nicht nachhaltig. Das kann und das ist wieder ein Thema, was vor allem extrem reiche Familien stark pushen können, Spenden an politische Parteien.
Aber wir das alle können wir natürlich auch machen mit unseren kleinen Portemonnaie, grundsätzlich, ja. Genau. Wirkt einfach nicht gleich.
Also wir werden erstaunt, wie gering die Budgets sind von sehr starken Kampagnen wie Extinction Rebellion oder auf den Grünen. Wir haben zum Teil extrem geringe Budgets.
Wir haben in der Schweiz eine Organisation, die einen Riesenhebel hat, nämlich die Nationalbank. Und die hat ja offiziell gesagt, dass sie weiterhin investiert bleiben will in zum Beispiel fossile Energieträger. Was sagt man jetzt dazu, Herr Hilke?
Ich finde es falsch, in fossile Energieträger zu investieren, weil wir ja wissen, dass wir CO2 reduzieren wollen. Das ist offizielle Politik. Und man kann da nicht gleichzeitig dran verdienen wollen, dass das nicht gelingt. Also wir können nur CO2 reduzieren, wenn wir weniger fossile Energieträger verwenden. Das ist so als Grundzusammenhang sollte ja klar sein. Und man kann da nicht gleichzeitig hoffen, dass die Klimapolitik gelingt und im 1,5-Grad-Ziel bleiben und hoffen, dass man Rendite hat aus fossilen Energieträgern. Diese beiden Dinge passen ja logisch nicht zusammen. Also, irgendwo gibt es noch Logik manchmal. Ja.
Wie sieht es denn aus mit der Rendite? Ist nachhaltiges Investieren, ist das jetzt vor allem philanthropisch? Ist es eine gute Sache, weil sie sinnvoll ist? Und Zukunft hat, aber wie sieht es aus? Ist ja auch profitabel?
Also, dass nachhaltiges Investieren gleich Philanthropie ist, ist falsch und hält sich in den Köpfen von Menschen schon extrem lange. Und das liegt wohl vor allem daran, dass es einfach kognitiv schwierig ist, zusammenzubringen, dass was Gutes tun auch sich lohnen kann. Und da gibt es auch interessante Studien zu aus Neurologie etc. Aber das ist nicht so. Wir wissen, zum Beispiel ist letztens ein Papier rausgebracht, das hat zusammengetragen die Ergebnisse von über 2200 Studien, die publiziert wurden in wissenschaftlichen Journalen, die seit den 70er Jahren rausgekommen sind, also über 2000 Studien publiziert seit den 70er Jahren, die sich angeschaut haben, lohnt es sich finanziell als Unternehmen nachhaltig zu agieren, also Umweltthemen, proaktiver wahrzunehmen, Sozialthemen etc. Mehr als 90% dieser Studien kommen nicht zu dem Ergebnis, dass es eine negative Auswirkung auf diese Firma hat. Mehr als 60% dieser Studien kommen zu dem Ergebnis, ja, Unternehmen, die Nachhaltigkeitsthemen proaktiver aufnehmen als ihre Competitors, sind tatsächlich profitabler. Sie haben geringere Kapitalkosten, also sie zahlen weniger für ihre Kredite. Das heißt auch im Umkehrschluss, dass Investoren auch eine geringere Rendite bekommen, wenn sie diesen Firmen Geld leihen. Das heißt zweierlei. Einerseits für Unternehmen lohnt es sich, nachhaltig zu agieren, das ist sehr gut belegt. Als Investor kommt es darauf an. Es kommt auch darauf an, zum Beispiel, wenn man in Fonds investiert, wie setzen die Nachhaltigkeit um? Da gibt es sehr unterschiedliche Ansätze. Aber was, glaube ich, ganz wichtig ist, als Investor immer zu verstehen, ist wieder diese Logik. Als Investor investiert man in eine Firma heute, basierend auf den Erwartungen, was wird diese Firma wert sein in der Zukunft. Ja? Banker spielen das gerne runter, weil Banker wollen gerne, dass das Portfolio oft Turnover hat, also Aktien kaufen, verkaufen etc. Ist gar nicht das Interesse, vor allem für hochvermögende Familien. Die wollen jetzt entscheiden, investiere ich nicht, basierend auf, was ich in der Zukunft glaube.
Und in der Zukunft wird es einfach besser sein, wenn man nachhaltig in Nachhaltigkeit investiert.
Das ist abhängig von jedem Investor, weil ich bin, nur das ist ganz wichtig, investieren ist schauen in eine Kristallkugel, aber in die eigene Kristallkugel. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, sich selber bewusst zu machen, was, glaube ich, passiert in der Zukunft. Ich persönlich glaube, es wird einen Preis geben auf CO2. Ich glaube, Konsumenten werden auf das Thema immer mehr reagieren. Und ich glaube, es gibt Unternehmen, die sind da halt aktiver in diesem Bereich als andere. Und es gibt heutzutage die Daten, die ein Unternehmen von den anderen zu unterscheiden. Es gibt Investmentprodukte, die das tun, und es liegt natürlich immer noch im Investor selber, da entsprechend auch zu investieren. In der Zukunft, wenn die Probleme immer stärker werden, wird natürlich auch nachhaltiges Investieren immer mehr normal sein. Aber als Investor müssen wir eigentlich schon heute in diese Themen investieren.
Gut, Herr Hilti, wie ist das? Wir haben jetzt über die ganzen Finanzmechanismen gesprochen, das klingt ja sehr plausibel. Gleichzeitig sind wir ja zum Beispiel grundsätzlich digitaler Technologien, also wir brauchen immer wieder mal ein neues Telefon und einen neuen Computer und so weiter. Und das wird uns ja auch fleißig immer wieder was Neues angeboten, das wir dann auch immer kaufen. Wie sieht es denn da aus? Was können wir da tun?
Es ist, sozusagen es ist zwar nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist vielleicht Reisen und Ernährung, aber trotzdem haben wir im IT-Bereich natürlich auch große Nachhaltigkeitsprobleme selbst. Ich meine, das ist die digitale Elektronik ist die erste Technologie, die, und das ist keine Übertreibung, die das halbe Periodensystem enthält an Material. Das ist so eine enorme Materialkomplexität, sind die Hälfte aller chemischen Elemente, die es auch gibt, sind da drin, allerdings in sehr kleinen Mengen, darum ist es auch schwer zu recyceln. Und das ist eine enorm komplexe, im Grunde enorm wertvolle, materiell sehr wertvolle Technik, die wir haben und eigentlich sehr langlebig. Das heißt, ein elektronisches Gerät würde problemlos 10 Jahre funktionieren. Normalerweise aus dem Akku, der ist halt schneller und da kann man den nicht austauschen und so. Also es ist das Problem, dass wir da eine Alterung haben der Geräte dadurch, dass man uns einen Fortschritt aufzwingt, den wir gar nicht haben wollen. Nicht? Also es wird dann durch Software-Updates und so wird das Gerät quasi nicht künstlich gealtert. Das gibt auch diese geplante Obsoleszenz, aber das ist nicht einmal nötig. Es ist einfach so, dass sondern die Ansprüche der Software an die Hardware wachsen und deshalb ist uns die Hardware nicht mehr genug, obwohl sie noch funktioniert. Und dieser Mechanismus, den gibt es schon sehr, sehr lange, es läuft seit mindestens 20 Jahren so, der ist eben ein bisschen dafür verantwortlich, dass wir unsere Geräte relativ schnell wechseln, viel schneller, als es rein technisch möglich wäre. Und ich glaube, da ist auch ein bisschen Einstellung im Spiel. Ich kann einfach als Nutzer mir sagen, ich muss mir nicht sagen lassen, wann ich etwas Neues kaufe. Ja? Ich kann auch damit, also wenn ich zufrieden bin mit meinem Gerät, dann versuche ich das so lange wie möglich zu bleiben, ja? Und ich mache einfach ein bisschen größere Sprünge. Ja? Und allein dadurch, dass ich ein Handy oder ein Laptop ein Jahr länger nutze, spare ich schon enorm viel Materialströme ein. Das spart an Energie sehr viel mehr als die Frage, als dieses Gerät überhaupt in seinem ganzen Leben an Strom verbraucht. Also der größte Energieaufwand heute bei den Endgeräten, die Sie zu Hause haben oder in der Tasche haben, der größte Energieverbrauch entsteht in der Herstellung, also in der Gewinnung der Rohstoffe und in der Herstellung der Halbleiter, also der Mikrochips. Das ist der große Brocken an Energie. So viel können Sie mit Ihrem Handy im Ganzen, selbst wenn Sie das 5 Jahre brauchen, können Sie damit niemals so viel Energie aus der Steckdose ziehen, wie man gebraucht hat, um dieses Gerät herzustellen. Gut, das heißt, einfach ein bisschen länger brauchen. Ja? Und wenn das alle machen, alles ein bisschen langsamer auf diese Werbe, auf dieses, man wird ja immer dazu angeregt, dass man ständig gerne es kaufen muss. Ständig, ja, ständig. Und wenn man einfach ein bisschen renitenter ist, ein bisschen mehr auf sich selber, wenn das alle machen, dann hätte es schon einen enorm dämpfenden Effekt auf den ganzen Energieverbrauch dieses
Lorenz, nämlich eine Sache, du sagst, uns wird es aufgedrückt, was ja ganz wichtig ist, wir drücken es uns ja selber
auf. Das wollte ich auch sagen.
Weil
das
ist ja, Apple zum Beispiel, ja. Na, wem gehört denn Apple? Na, den Aktionären. Das sind wir alle. Ja. Ja. Wenn natürlich nur Aktionäre sehr aktiv sind, die sagen, wir wollen den höchstmöglichen Profit im nächsten Quartal haben, dann sagt halt der Apple-CEO, wem soll ich denn hier zuhören? Oder wenn die Aktionäre, ich mache das, was die Aktionäre wollen. Das ist ganz wichtig, wir sind wir. Also, ne, das ist nicht die Wirtschaft macht irgendwas gegen uns. Wir sind die Aktionäre, die Firmen sagen, was ihre Zielfunktion ist. Es ist ganz wichtig, sich da entsprechend auch einzubringen. Und der andere Akteur ist natürlich wieder der Regulator. Und das sind wiederum wir durch den politischen Prozess. Und sagen, ich finde es doof, dass nachhaltig nicht mehr gepusht wird und dann Parteien wählen, die Anti-Klimawandel sind, das ist, macht keinen Sinn. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir als Bürger verstehen, dass wir auch unsere Aktivitäten wirklich miteinander integrieren müssen und nicht nur den Bio-Apfel kaufen, sondern auch entsprechend dann wählen, entsprechend investieren etc. Erstens. Und zweitens ist genau überlegen, wo können wir am meisten Impact haben. Und in der reichen Welt ist es oft Kapital, weil wir sind die, die Apple letztlich sagen, wie Apple funktionieren soll. Das ist wirklich ganz wichtig.
Und das andere ist natürlich eben, einerseits wird die Industrie, die gibt den Takt vor, wir müssen da mitmachen, können uns auch einbringen. Und das andere ist natürlich auch das, wir wollen ja selber mehr Leistung, wir wollen ja auch mehr Gadgets, wir wollen mehr machen mit diesen Geräten und so. Müssen wir da auch in unseren Köpfen was ändern?
Ja, also es gibt ja schon diese zwei Komponenten. Also Bedürfnisse werden ja schon auch geschaffen. Also ich möchte jetzt nicht die ganze so eine moralische Verantwortung auf den Konsumenten schieben. Ja, ich denke, das greift auch zu kurz. Es ist auch schon so, dass es quasi fast Wachstumszwänge gibt in dem System, in dem wir drin sind. Und man muss da mal ein bisschen aufmerksamer werden auch. Und sie fragen, will ich das wirklich? Ja, will ich das jetzt wirklich? Und wenn ich zum Schluss komme, ich will das nicht, dann muss ich auch das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, dann kaufe ich das auch nicht. Ja, also es ist so seltsam, dass man sich manchmal fast dafür rechtfertigen muss, eben, dass man nicht das Neueste hat. Und dann kommt dann diese Keule mit der Sicherheit. Die Software ist ja heute grundsätzlich fehlerhaft. Und weil diese Fehler sozusagen nur sehr langsam durch Updates beseitigt werden, ist dann, wenn dieser Strom, wenn Produkt sozusagen nicht mehr in Anführungszeichen unterstützt wird durch den Hersteller, wird man selbst dafür verantwortlich gemacht, dass es da Sicherheitsrisiken gibt. Dabei kommen die Sicherheitsrisiken von der schlampigen Arbeit am Anfang bei der Herstellung der Betriebssysteme. Und das sind alles so Mechanismen, die ziemlich raffiniert sind, um uns dazu zu bringen, dass wir uns selber quasi verantwortlich fühlen, immer schneller zu konsumieren. Ja.
Das heißt also, wir sollten besser darüber nachdenken, wie wir konsumieren. Wir sollten vielleicht auch eben nicht immer gleich alles wegwerfen, sondern vielleicht auch länger brauchen. Und dann sollten wir unsere Verantwortung wahrnehmen als reiche Menschen und richtig investieren.
Ja, also übrigens ganz spannende Analogie zu dem, was du sagst, ist, nicht nur Konsumenten möchten ja mehr Leistung haben etc. Das ist natürlich im Investmentbereich auch so. Im Investmentbereich gilt ja immer die Prämisse, man muss natürlich eine gewisse Rendite pro Jahr erzielen. Zum Beispiel für Family Offices, also die Organisationen, die Kapital für reiche Familien investieren, gilt meistens so, man möchte 5-6% an finanzieller Rendite erzielen jedes Jahr. Also auch immer mehr. Das wird wahrgenommen und als Naturgesetz hingenommen von den meisten Vermögenseigentümern, also die Leute, denen das Kapital effektiv gehört. Aber ist eigentlich eine total künstliche Vorgabe von halt professionellen Investoren, also Leute, die an der Uni Zürich einen Master gemacht haben in Finance, wo es natürlich nie um Nachhaltigkeit ging, was heutzutage immer noch der Fall ist. Und die halt einfach in dieser Logik auch sind, wir müssen halt mit dem Geld, was wir haben, mehr verdienen. Aber eigentlich ist das Unsinn. Eigentlich ist das im Ermessen jedes Einzelnen und bei den Investoren halt die Leute, denen das Geld eigentlich gehört, zu entscheiden, muss ich denn wirklich mehr Geld verdienen? Oder reicht mir auch eine gewisse Summe? Und wenn ich jetzt zum Beispiel 10 Millionen geerbt habe, muss ich dann wirklich jedes Jahr 6% mehr mit diesen 10 Millionen verdienen? Oder würde mir eigentlich auch eine Million reichen? Was bedeutet, ich kann auf einmal ganz anders dieses Geld investieren. Ich kann viel mehr Kapital allokieren, zum Beispiel in Startups, die halt riskanter sind, aber auch wirklich ganz wichtige Innovationen vorantreiben können. Oder ich kann auch viel aktiver mit meiner Philanthropie umgehen und halt andere Themen fanden. Aber dieses mehr ist nicht nur beim Konsumenten der Fall, sondern auch im Investment. Ich glaube, das ist ein ganz großes Problem.
Also da müssen wir davon wegkommen. Wir müssen das an der eigenen Nase nehmen. Zeit ist abgelaufen für das Gespräch auf dem Podium, aber wir haben noch Publikumsfragen. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde, für Sie gerne noch Fragen stellen. Wir haben auch ein Mikrofon. Und ja, wer hat eine Frage? Da.
Sie sprechen heute Abend von Effizienz, Wachstum, drückt sich ja aus im Bruttosozialprodukt. Und danach richtet sich ja die ganze Börse. Und Sie haben ja diese Ausbildung gemacht an der Universität. Und da enttäuscht mich, dass Sie von Rahmenbedingungen sprechen, die wir heute haben, aber nicht verändern. Ändert Sie mal das Bruttosozialprodukt in Faktoren wie Zerstörung von Natur, Erneuerung von Natur, Ressourcenrecycling. Das ist der Club of Rome, der das schon, ich glaube, über 10 Jahre proklamiert hat. Bringen Sie mal diese Idee auf nationaler Ebene in die Nationalbank rein, in den Bundesrat. Ich habe das schon versucht, man erhält hier problematische Antworten. Aber damit haben Sie die Vertrauen, die Grundlage geschafft in den Investor. Aber alles, was Sie uns erzählen über Aktionäre und so weiter, tut mir leid. 50 Jahre habe ich diesen Mist erlebt. Sie haben keine Chance, da mitzuwirken, außer Sie sind ein Hauptaktionär oder im Aktionariat.
Wollen Sie eine Frage stellen oder das war jetzt ein Kommentar?
Ja, ich möchte Sie einfach fragen, was sagen Sie zu diesem Modell?
Also ganz spannender Punkt ist ein Kernelement in unserem Programm für vermögende Familien. Das ist ein Punkt, da haben Sie absolut recht. Also dieses Bruttosozialprodukt ist eine Erfindung des Nachkriegs-Amerikas. Oder glaube ich noch Vorkriegs-Amerika, wo man halt versuchen wollte, Mechanismen zu haben, um eine Wirtschaftsleistung in einer Kriegssituation zu messen. Das ist absolut nicht mehr nutzbar heutzutage. Es ist ja wirklich so, also wenn es morgen auf dem Paradeplatz eine große Krawalle gibt mit vielen Krankenwagen, die Scheiben sind kaputt etc., wächst das Bruttosozialprodukt. Ne? Weil das geht alles ins Bruttosozialprodukt. Kaputte Scheiben werden ersetzt, Krankenwagen fahren hin und her. Macht überhaupt keinen Sinn. Stehe ich absolut bei Ihnen und ist auch ganz wichtig, auch ein Thema in unseren Kursen, dass wir halt sagen, was sind eigentlich die alten Erfolgsfaktoren, die überall unterrichtet werden und die ganzen Modelle, die unterrichtet werden in der Ökonomie und macht das Sinn? Und vieles davon macht eigentlich keinen Sinn. Das ist
also Modell, das heißt, den schaffen wir nicht. Das Bruttosozialprodukt als Maßstab für Wirtschaft und für Wohlstand macht keinen Sinn.
Nein, und Emmanuel Macron zum Beispiel ist sehr aktiv darin, zu versuchen, dass dieses Maß ersetzt wird. Es gibt ja auch schon das Land Bhutan, das zum Beispiel nicht diesem Modell fügt, sondern einen Happiness-Index hat. Und das ist sicherlich ein ganz wichtiges Thema.
Also auch Indikatoren für gute Wirtschaft,
ja,
und gutes Leben.
Ja, wie gesagt, Emmanuel Macron zum Beispiel ist dabei. Aber wieder, es ist ein politisches Thema. Und wie kann man sowas fördern? Na, zum Beispiel durch politische Spenden. Und das ist sicherlich gut und wichtig, sowas so voranzutreiben.
Gut, weitere Fragen hier vorne. Der Herr war noch.
Meine Frage geht in eine ähnliche Richtung bezüglich der Rahmenbedingungen. Wir haben oder Sie haben jetzt diskutiert, wie können wir im Rahmen der existierenden Bedingungen besser werden, nachhaltiger werden. Aber die Frage ist doch auch, können wir die Rahmenbedingungen nicht ändern? Es gibt in vielen Bereichen des Lebens Dinge, die verboten sind, weil sie andere Menschen gefährden. Wir dürfen in bestimmten Räumen nicht rauchen, wir dürfen bei Rot nicht über die Ampel fahren, wir dürfen niemanden beklauen und so weiter. Das heißt, überall, wo Menschen gefährdet sind, gibt es Einschränkungen. Könnte man das Gleiche nicht auch im Bereich der Nachhaltigkeit machen, dass man zum Beispiel sagt, jeder Haushalt bekommt bloß eine bestimmte Menge Strom pro Jahr, umgerechnet pro Person, oder Wasser, oder was auch immer, um auf diese Weise die Ressourcen zu schonen und den Ausstoß zu verringern?
Also, wenn ich darauf antworten darf, ich glaube, die Menschen, die geschädigt sind, das Hauptproblem ist, dass die noch nicht geboren sind. Das heißt, es geht um eine Frage von Zeithorizont in der Nachhaltigkeit. Und wir tun uns ganz, ganz schwer, insbesondere im Rechtssystem, tun uns ganz, ganz schwer, sozusagen wirklich die Zukunft einzubeziehen in unser Verhalten. Und es ist im Grunde läuft es immer auf einen Zielkonflikt heraus. Beim Handeln handle ich jetzt im Rahmen dessen, was ich in der Gegenwart erlebe, oder bin ich bereit, hypothetische, und es sind leider auch immer nur hypothetische Entwicklungen in die Zukunft mit einzubeziehen in mein Handeln. Das ist halt ganz, ganz schwer, politisch und rechtlich irgendwie zu fassen, und deshalb fällt uns das mit der Nachhaltigkeit so schwer.
Okay, aber es gibt natürlich schon Entwicklungen, ich meine, die CO2-Steuer ist genau das, und da gibt es halt Parteien, die das sehr, sehr stark versuchen einzubringen, und es gibt Parteien, die sagen, das macht ökonomisch keinen Sinn, bla bla, was überhaupt keinen Sinn macht. Also das ist ganz klar genau so ein Mechanismus. Das ist eine CO2-Steuer, aber da muss natürlich auch der Steuersatz entsprechend hoch sein. Es gibt Parteien, setzen sich dafür ein, es gibt Parteien, die setzen sich nicht dafür ein. Also wir sind heute schon in der Situation, wo die Lösungen sehr aktiv diskutiert werden. Sie werden nur sukzessive zu langsam implementiert. Das ist das Wichtige beim Klimawandel. Deshalb eigentlich die einzige Message, die ich den ganzen Abend sage, ist, wir müssen uns genau überlegen, was hat den größten Effekt in sehr, sehr kurzer Zeit. Weil das ganze Thema Klimawandel, wir haben halt nur noch 8 bis 10 Jahre Zeit. Danach gibt es ja gar nicht mehr viel zu tun. Und halt die Einführung von einer CO2-Steuer, die wirklich hoch ist, das ist ein wichtiger Aspekt. Und das wird ja auch zurzeit sehr intensiv diskutiert. Aber es gibt noch viele große Parteien, die sich vernünftige Volksparteien nennen, die da noch gegenschießen. Aber die Lösung gibt es eigentlich. Zum Beispiel CO2-Steuer.
Gibt es noch weitere Fragen? Hier, vielleicht die Dame hier.
Wie erklären Sie sich diesen unglaublichen Widerstand? Also ich meine, die Leute sind ja nicht dumm, alle. Gleichzeitig liest man jetzt, dass Siemens investiert in ein Kohlekraftwerk in Australien. Ich meine, das ist ja irgendwie schon ein kosmischer Witz. Warum gehen wir nicht auf die Straße? Warum tun wir nicht wirklich etwas dagegen? Welcher psychologische Mechanismus steckt dahinter? Sind wir irgendwo alle Masochisten und warten darauf, dass wir so die Apocalypse Now live miterleben?
Also es gibt ja ganz spannende Forschung aus der Psychologie, vor allem in diesem Bereich. Und der Klimawandel fällt da halt unglücklicherweise in verschiedene Kategorien, die ungünstig sind für halt Action, die jetzt passiert. Zum Beispiel, dass man eben Auswirkungen, die in der Zukunft passieren, halt sehr stark diskontiert. Menschen reagieren sehr stark auf, was passiert morgen etc. Menschen reagieren sehr stark auf, was sie sehen. Und es ist ja nicht so, dass man den Klimawandel heutzutage nicht sieht. Also es passiert ja extrem viel schon, aber vor allem halt in Entwicklungsländern. Oder in Ländern, die halt die realen Kosten vom Klimawandel heute schon extrem verschleiern. Zum Beispiel in den USA sind jetzt ja regelmäßig sehr große Stürme etc. Die Kosten werden aufgefangen, letztlich durch den Staat, durch versteckte Subsidies für Versicherungen etc. Aber die Leute, die halt eigentlich wirklich jetzt Auswirkungen haben können in den reichen Ländern, sehen es halt oft gar nicht. Ne? Gut, weil wir sind halt hier in der Schweiz etc. Ja, genau. Und, aber es kommt, aber wie gesagt, es gibt verschiedenste Aspekte, die zusammenkommen. Ne? Also, dass halt Leute Sachen auch nicht glauben wollen, die sie, oder Leute wollen ja auch nicht ihre Perspektive ändern. Wenn man halt das eine früher geglaubt hat, möchte man das andere, nimmt man weniger schnell wieder auf, etc. Oder es gibt zum Beispiel einen Effekt auch aus der Psychologie, Just World Effekt, gerechte Welt Effekt, ist, dass Menschen tendenziell glauben, wenn jemandem was Schlechtes passiert, dann ist er wahrscheinlich daran auch schuld. Ist beim Klimawandel leider nicht so. Also wir, die hier im Raum sitzen, sind maßgeblich am Klimawandel beteiligt, weil wir leben in einer reichen Welt. Alle von uns haben schon eine gewisse Lebenszeit hinter sich. Das ist ein krasser Gegensatz zu Leuten, die jetzt halt in einem armen Land geboren werden. Die werden die Probleme haben, wir haben sie verursacht, aber psychologisch denken Menschen halt oft, okay, wenn dir was Schlechtes passiert, bist du wahrscheinlich selber dran schuld. Nicht, ich habe was Schlechtes gemacht und dann leidet jemand anders runter. Was wieder im Klimawandel der Fall ist. Es gibt verschiedenste Konstellationen in dieser ganzen Debatte, die halt nicht förderlich sind für Handlung. Aber was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist Gesundheit. Es passiert ja auch wahnsinnig viel. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz spannend, die Zeit, in der wir zurzeit sind. Wir beide, du natürlich länger als ich, sind schon relativ lange in dieser Szene, seit über 10 Jahren, auch im nachhaltigen Anlagebereich. Und ich muss schon sagen, also das Thema hat wirklich an Momentum gewonnen, vor allem in den letzten 1-2 Jahren. Die großen Banken sind sehr aktiv daran, die Ausbildung ihrer Kundenberater voranzutreiben, ihre Kunden auszubilden, Produkte zu entwickeln im Nachhaltigkeitsbereich etc. Wir haben das ganze Fridays for Future-Bewegung oder mit Greta Thunberg, die nochmal extrem viel wirklich das Thema aufbringt in der Gesellschaft. Die Grünen hatten gerade einen unglaublichen Erfolg, hier natürlich in der Schweiz etc. Also es tut sich schon einiges. Das Problem ist einfach, passiert genug,
schnell
weil, oder? Genau, weil natürlich wird es eine CO2-Steuer geben, die 200, 500, 1000 Dollar ist. Das wird so sein, aber wann? Oder? Ist es früh genug oder ist es dann zu spät? Das ist jetzt, glaube ich, genau die Spannung, in der wir als Gesellschaft uns befinden. Und da ist für mich immer persönlich die Frage, wie können wir jetzt am meisten Impact haben? Und da kann jeder von uns halt in verschiedenen Wegen viel Impact haben. Aber viele von uns durch Kapital. Investieren in Startups, politisches Engagement etc.
Gut, die letzte Frage, Herr Herder.
Vielen Dank. Ich habe genau die Inputs bekommen, die ich mir gewünscht habe. Vielen Dank dafür. Meine Frage ist, ich verstehe, dass Entschleunigung und Genügsamkeit Werte sind, die uns beim Klimawandel, also gegen den Klimawandel, helfen. Haben Sie schon überlegt, wie man diese Werte in die Gesellschaft bringen könnte? Weil aktuell habe ich das Gefühl, sind die Werte eher cool sein, erfolgreich sein, reich sein, geil sein, sexy und so.
Ja. Das ist ein Widerspruch.
aus CO2.
Du meinst Marketing, oder? Ich meine, es gibt eine, man kann ein PhD machen zu Marketing von irgendeinem Wert. Das ist möglich, da kann man Kampagnen fahren, etc. Ein super Punkt. Ich habe oft das Gefühl, daran forschen wir, wie kann man am meisten Impact haben. Und ich glaube, was spannend ist, man muss sich überlegen, zum Beispiel mit 1 Million oder 100 Millionen Franken, wie kann man wirklich am meisten Impact haben auf der Welt zum Thema Klimawandel? Vielleicht wäre es tatsächlich eine Kampagne in China, in einer großen Stadt in China, die dafür sorgt, dass Fleischessen nicht als cool wahrgenommen wird. Weil das ist jetzt, das ist alles schön, dass wir uns hier in der Schweiz unterhalten über Nachhaltigkeitsthemen, aber der Impact ist jetzt, es gibt 2 Milliarden Chinesen und Inder, die jetzt gerade Geld bekommen und damit Fleisch konsumieren werden. 80% anscheinend des Sojas aus Indien geht wohin? Nach China, um Schweine zu füttern. Das ist der Hebel, oder? Dann ist vielleicht das Beste, was man jetzt machen könnte, tatsächlich eine Kampagne, zum Beispiel in China, philanthropisches Kapital, eine Marketingkampagne, die sagt, hey, habt ihr gewusst, dass es total cool ist, vegane Burger zu essen? Und eben nicht anfangen, Fleisch zu essen, oder? Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, da nachzudenken, wo hat man am meisten Impact. Und es ist tatsächlich, glaube ich, darüber, was Leute als erstrebenswert wahrnehmen. Und das ist Marketing, es gibt da eine riesen Industrie, die das macht. Natürlich steht da weniger Geld dahinter, ein Interesse, das zu fördern. Und das ist auch noch ein Problem.
Also, wir haben noch ein paar Ideen bekommen, was wir tun könnten, was wir tun müssten hier. Vielen Dank unseren beiden Gästen, Lorenz Hilton und Falco Petzold. Das ist das Ende unseres heutigen Talks in Turm. Der nächste ist dann am 6. April. Da geht es dann um die Frage, schlauer als wir, was künstliche Intelligenz kann. Ich danke Ihnen für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie dann wieder hier begrüßen zu können. Alles Gute und kommen Sie gut nach Hause.